Nun zu unserem Text für den heutigen Abend, den wir aufgezeichnet finden im letzten Buch der Bibel, Offenbarung, Kapitel 12, vom 7. Vers. Und es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen, und der Drache stritt und seine Engel und siegte nicht. Auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward ausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas, der die Welt verführt, und ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Darum freuet euch, ihr Himmel, und die darin wohnen. Weh denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Soweit. Nun möchte ich einige Punkte aus diesem Text herausholen. Ich möchte nicht nun darüber reden, sozusagen wie einige über Prophetie reden, das bedeutet dieses und das bedeutet jenes. Es hat schon so viele Antichristen gegeben in der Welt, von Mussolini bis ich weiß nicht wohin. Das ist gefährlich, wenn man das tut. Aber der Herr sagt am Beginn dieses Buches: Selig ist der, der es liest. Und ohne Zweifel sind da Sachen, die Gott für uns hat in diesem Buch. Nun, dieser Text, den ich gelesen habe, ist eine Erfüllung von dem, was man im Daniel Kapitel 12 liest, vom ersten Vers. Aber darüber möchte ich heute Abend nicht reden, da haben wir keine Zeit dazu. Dafür haben keine Zeit, aber zu Hause können Sie das nachlesen. Daniel 12 vom ersten Vers. Nun, hier beginnt es mit einem großen, gewaltigen Kampf, der im Himmel begonnen hat. Unser Kampf ist ja nicht mit Fleisch und Blut. Nach Epheser 6, vom 10. heißt es, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Und wer sich mit Fleisch und Blut bekämpft, der tut es ganz verkehrt. Wir haben es mit Mächten, Geistern in der Luft zu tun. Mit dem Teufel, mit den bösen Geistern und nicht mit Menschen. Ja, wir haben wohl keine Ahnung, was alles vor sich geht in der Geisteswelt. Am Anfang dieses Kapitels lesen wir von dem Kind, was geboren ist. Wir haben keine Ahnung von dem, was geschehen ist, als Jesus geboren ist in der Geisteswelt. Wir haben keine Ahnung, können uns nicht vorstellen, wie es war, als Jesus starb und bei seiner Auferstehung und bei seiner Himmelfahrt. Da haben wir keine Ahnung von, was alles vor sich gegangen ist. Der gewaltige Kampf zwischen das Gute und das Böse, zwischen Gott und den Teufel, die guten Mächte und die bösen Mächte. Aber in diesem allen sollen wir eines wissen. Und das ist mein erster Punkt. Dass der Herr Jesus der Sieger ist in jedem Kampf, allem Streit. Er bleibt der Siegesheld. Er hat den Sieg errungen. Und die größte Niederlage, die der Teufel erlebt hat, war der Augenblick, als Jesu Blut floss am Kreuz auf Golgatha. Es war die größte Ohrfeige, die der Satanas erlebt hat. Und dann waren die höllischen Mächte auch erschrocken, nachdem sie besiegt waren am Kreuz auf Golgatha. Und Jesus hat es vollbracht mit seiner Auferstehung. Damit haben sie wohl nicht gerechnet. Und dann seine Himmelfahrt, dass er sich zur Rechten Gottes, der Rechten der Kraft gesetzt hat. Und wo er nun regiert, bis alle Knie sich beugen werden und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus der Herr ist. Hier wird geschildert, wie Michael, der Erzengel, stritt mit dem Drachen, der heiligen Engel mit den Bösen. Und der Drache wurde überwunden, er siegte nicht. Und seine Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und er ward ausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt. Wenn man den Blick von Jesus wegnimmt, kann man verzweifeln. Wenn man seine Augen wegnimmt von den Siegenden, dann geht's schief. In diesen Tagen kam ein Mann, der auf Irrwegen geraten war, ein Prediger und Verkündiger des Evangeliums. Und er sagte, Erlo, es ist schiefgegangen in meinem Leben. Weißt du warum? Ich habe einen Augenblick meine Augen weggenommen von Jesus und darauf geachtet, was Menschen sagen und Menschen reden und tun. Und er sagt, da war ich grenzenlos verloren. Ich wusste nicht mehr ein noch aus. Ich wusste nicht mehr, was recht und verkehrt ist. Bös und gut. Sagt, bis ich meine Augen wieder auf Jesus richtete, da war alles klar. Da war alles klar. Sagt, kein Evangelium kann auf Hass, Groll, Bitterkeit gebaut werden. Das ist kein Evangelium und nicht vergeben. Und er sagt, als ich meine Augen wieder auf Jesus richtete, da war alles klar. Und er sagte, ich komme zurück. Da möge Gott schenken das Zeit meines Lebens. ich nie wieder meine Augen von Jesus wegnehmen werde. Nun, wenn wir unsere Augen auf das Verkehrte richten, werden wir zu Schanden, gehen wir zugrunde. Ob das, was, wo wir hinschauen, gut oder böse sei, schlecht oder fein, wir gehen auf Irrwegen. Unsere Augen müssen wir immer auf Jesus halten, den Siegesheld. Schaut mal, was alles in der Welt geschieht, was gestern geschehen ist, heute in der Welt, auch in der politischen Welt oder Amerika. Einige bekommen es mit der Angst, wenn sie sehen, was geschieht. Eine sagt, dann sind wir ja gar nicht mehr sicher, wo es auch sei in der Welt. Irgendetwas könnte zu irgendeiner Zeit geschehen. Das stimmt. Das ist eine Lektion, die Gott uns lehrt. Keine haben wohl gedacht, als sie zur Arbeit gingen oder in die hohen Häuser, dass ihre Stunde geschlagen hat. Haben wohl nicht daran gedacht. Sogar die Helfer, die Feuerwehrsleute, die Hunderte, die dabei schon umgekommen sind, haben nicht die Gänge hin, um anderen zu helfen. Aber mit dem müssen wir immer rechnen. Jeder Tag könnte unser letzter Tag sein. Und dann, schlussendlich, müssen wir vor Jesus Christus erscheinen. Gestern Abend habe ich über Felix gesprochen. Und als Paulus mit ihm sprach, bekam der Mann es mit der Angst. Denn Paulus sprach mit ihm über die Gerechtigkeit, über Keuschheit, Reinheit und übers Gericht. Und da bekam der Mann, der Felix, es mit der Angst, dieser römische Mann. Das traf ihn, als über Gerechtigkeit geredet wurde, weil da waren Sachen in seinem Leben, die vor Gott nicht recht waren. Geheime Sachen. Ich erwähnte gestern Abend, im römischen Gesetz heißt es und hieß es, dass keine mit Geld umgekauft werden sollte. Kein Richter. Und er hat Paulus immer wieder gerufen, mit der Hoffnung, dass er Geld von ihm bekommen würde. Und als Paulus von der Gerechtigkeit Gottes, das, was vor Gott recht ist, nicht vor Menschen, nicht nur vor Menschen, sondern vor Gott, da muss es ihn getroffen haben. Und dann von der Keuschheit, Reinheit, Selbstbeherrschung. Der Felix war wie der Herodes. Beide hatten eine Frau von einem anderen Mann genommen oder gestohlen und lebten nun in wilder Ehe. Ehe wurde so gemacht. Wird ja vieles gemacht in der Welt. Alle tun es, dann tue ich es auch. Aber der gerechte Gott will Reinheit, Keuschheit, Selbstbeherrschung. Und das traf ihn. Und das Ende vom Lied Gericht, denn es ist ja von Gott gesetzt, dass der Mensch einmal stirbt, danach das Gericht. Denken wir an die Tausende, die jetzt gestorben sind. Da ein World Trade Center. Die stehen vor Gericht. Die müssen jetzt Rechenschaft ablegen von ihrem Leben. Junge und Alte. Verheiratete und Unverheiratete. Aber Gott sei Dank, dass Amerika einen Präsidenten hat, der sich nicht scheut und nicht schämt, zu bezeugen, dass er gläubig ist und dass er bekehrt ist. Der das öffentlich bekennt, dass er durch Billy Graham zum Glauben gekommen ist. Und dass er jetzt auch den 23. Psalm dem Volk und alle Welt gelesen hat. Und dann geweint hat. Amerika kann sich glücklich schätzen, dass sie solch einen Mann haben. Irgendein Volk in dieser Welt. Leider unser südafrikanischer Präsident, als ich sagte, was hat er denn gesagt? Ja, man wusste nicht, wovon er redet. Aber jetzt, wo er sieht, wo es hingeht, bekennte seine Farbe auch so etwas. So sieht es in Südafrika aus. Er ist ein großer Freund der Muslime, trotzdem er ein Xhosa ist, ein Schwarzer. Ja, das Ende ist das Gericht. Da müssen wir denn vor Gott erscheinen und ein jeder muss jedes unnütze Wort, das er geredet hat, Rechenschaft ablegen. Da müssen wir für jede Tat, für jedes Wort und jeden Gedanken Rechenschaft ablegen. Und als der Paulus das diesem Felix heiß gemacht hat, ist er davongelaufen wie ein Hase und hat gesagt, es ist genug jetzt, es ist genug, Paulus, wenn ich gelegene Zeit wieder habe, dann werde ich dich rufen. Nicht einmal ist die Zeit gekommen. Er hat mit ihm Sachen besprochen, um Geld zu bekommen. Das war seine Hoffnung, hat er nicht bekommen. Schrecklich, welch ein Vorrecht hatte, dass Paulus, ein Mann, ein Gottesmann wie Paulus, mit ihm reden konnte über Gott. Ein selten großes Geschenk. Wenige Prediger, wenn es noch solch einen gibt in der Welt, um so zu reden, wie der geredet hat. Aber da bekam es mit der Angst und lief davon. Gesegnet sind Prediger, die so predigen, dass entweder der Mensch davon läuft, wegläuft oder sich bekehrt und reine Sache macht mit Gott. Und nach diesem Kampf im Himmel, Michael mit dem alten, mit dem Drachen, die alte Schlange, der Teufel, den Satanas, und wurde der Teufel dort besiegt und ausgeworfen. Ich möchte nicht darüber reden oder versuchen zu sagen, wann das geschah. Es gibt aber Theologen und Gottesmänner, die sagten, das geschah am Kreuz auf Golgatha. Sie sagten, da hat der Teufel seine größte Niederlage erlebt. Und seitdem braucht keine sich fürchten vor dem Teufel. Keine, der an Jesu Seite steht. Aber die Frage ist nun, wo stehen wir? Wo stehen wir geistlich? Ganz an Jesu Seite? Ganz an Gottes Seite? Oder ist unser Christentum ein halbes Christentum? Mit einem Fuß sozusagen im Reiche Gottes und mit dem anderen in der Welt. Und dann wurde diese alte Schlange, der Teufel des Satanas, ausgeworfen aus dem Himmel und niedergeworfen auf die Erde mit all seinen Dämonen, mit all seinen Engeln. Der die ganze Welt verführt. der die ganze Welt verführt. Die ganze Welt. Oh, möge Gott schenken, dass die Christenheit nicht mit zur Welt gehört. Aber die Bibel redet ganz klar über die letzte Zeit, das wird eine böse und gräuliche Zeit sein. Wir haben auch gehört, der Teufel kommt in seinem großen Zorn, denn er weiß, seine Zeit ist kurz. Und die Bibel sagt, es wird die Zeit des großen Abfalls sein. Natürlich werden wir es jetzt gewohnt. Unsere Kinder werden es gewohnt. Wir waren erst schockiert, als es hieß, dass homosexuelle und lesbische Menschen in der Kirche getraut werden sollen, waren wir schockiert. Aber jetzt wird es die Kinder gelehrt in der Schule. Die wachsen damit auf, die gewöhnen sich daran und bald, ach, ist gar nicht schlimm. Man gewöhnt sich daran. So ist es. Und der Teufel verführt die ganze Welt. Möge Gott schenken, dass wir nicht zu denen gehören, die verführt werden. Es heißt sogar im Neuen Testament, dass der Teufel sogar, wenn es möglich ist, die Auserwählten zu Fall bringen will. Und darum heißt es, wachet und betet. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das wird den Christen gesagt. Und das hat der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt. Und wehe, wenn der Christ schwach ist, keine Unterscheidung hat. Wie schade, wenn der verschlungen werden könnte vom Teufel. Wenn der Satan kommt mit seinen Versuchungen und man ist nicht bereit, hat nicht den Schild des Glaubens, die Waffenrüstung, dass man Widerstand leisten kann und gegen den Teufel geht, kannst du Menschen schlecht agieren. Darum sollen wir ihn widerstehen, sodass er von uns flieht. Er, der die ganze Welt verführt, das ist der Satanas. Satanas auf Deutsch bedeutet, Satan bedeutet der Ankläger, der Verkläger. Hier in unserem Text heißt es, er verklagt unsere Brüder Tag und Nacht vor Gott. Er ist der Verkläger unserer Brüder. Geht Ihnen ein Licht auf, wenn Sie das hören? Ein Mensch, der anderen verklagt, andere verklagt, der unsere Brüder verklagt. Er ist der Mann, der uns versucht. Wenn wir aber versagt haben, gesündigt hat, ist er der Erste, der uns verklagt vor Gott. Das ist des Satans Werk, Gottes Kinder, unsere Brüder zu verklagen. Erschrocken steht man, wenn man sieht, wie viele sogenannten Christen des Teufels Handlanger sind. Und die tun genau das, was der Teufel tut. Sie können nichts Besseres tun, als ihre Brüder verklagen und schuldig erklären. Und meinen, sie tun in Gott einen Dienst. Aber der Satan, der weiß, was er ausrichtet. Da dient keiner dem Herrn damit, dass er seinen Bruder verklagt oder anklagt. Die Bibel sagt ganz klar, wenn dein Bruder sündigt, geh zu ihm, rede mit ihm, in sanftmütigem Geist, im rechten Geist und in der rechten Gesinnung. Wenn er nicht hört, dann hole zwei Brüder mit dir und gehe zu ihm. Wenn er den nicht hört, dann bring ihn vor die Gemeinde. Das ist Gottes Weg. Aber was geschieht heute in der Christenheit und christlichen Welt? Wenn ein Bruder gefehlt oder versagt hat, geht man nicht zu ihm im rechten Geist. Der Herr Jesus hat ja seine Jünger die Füße gewaschen. Aber leider tun wir das nicht. Wir waschen sie die Köpfe. Aber vielleicht nicht einmal das, sondern sind schuldig an die Sünde des Afterredens und reden mit anderen über den Bruder. Das ist Afterreden. Die Bibel sagt, der rechte Weg, wenn dein Bruder gesündigt hat, geh zu ihm. Wenn er hört, hast du ihn errettet. Hast du eine Seele gewonnen. Das ist der göttliche, der biblische Weg. Aber es ist ein Durcheinander in der christlichen Welt heute. Eine fährt über den anderen daher. Und keine geht, sorgt sich um seine Seele. Wir klagen ihn nur an. Wir sind Verkläger unserer Brüder. Und lieben Freunde, wenn wir das tun, müssen wir heute Abend klar erkennen, dass wir im Dienste des Satans sind. Und wir sind zu kleinen Teufel geworden. Kleine Satans sind wir geworden. Wir tun ja genau das, was unser Vater tut. Er klagt sie an, verklagt sie, wie auch wir sind Verkläger der Brüder. Und der Herr Jesus sagt, du Heuchle, du siehst den Splinter im Auge deines Bruders, aber den Galgen, den Pfahl in deinem eigenen Auge siehst du nicht. Sag du Heuchle, hole den zuerst heraus. Und dann geh zu deinem Bruder und hilf ihm mit dem Splinter. Jesus sagt und lehrt uns, dass unsere eigenen Sünden zehntausende Mal schlimmer und größer sind als die Sünden unseres Mitbruders und Mitmenschen. Wenn er kein Lügner ist. Wir müssen es ernst nehmen mit dem, was Jesus ist. Am Tage des Gerichts können wir ihn nicht anklagen. Hey, du hast Münchhausen-Geschichten erzählt. Du hast übertrieben. Das stimmt nicht, was du gesagt hast. Er wird uns dementsprechend richten. Er sagt, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten. Aber die Worte, die ich geredet habe, werden euch richten. Und wenn jemand über die Sünde den Splinter redet in seines Bruders Auge und beginnt nicht mit dem Balken in seinem eigenen, ist er ein Heuchler, von Gott selbst genannt. Du Heuchler. Aber solche, muss ich klar bekennen, habe ich noch nicht getroffen. Ich suche noch nach denen, die das tun. Es wird leicht geschrieben über die Sünden anderer Menschen. Aber habt ihr mal schon einen Autor gefunden, der vor dem er über den Splinter anderer Menschen redet, der erst seine eigene Geschichte erzählt? Hat jemand schon mal solch einen? Vor dem er die Fehler seines Mitmenschen erwähnt und tadelt, er mit seinen eigenen Sünden beginnt, die in Gottes Augen das Tausendfache sind von dem des Bruders. seines viel schlimmer in Gottes Augen. Solch einen Mann kann man respektieren, den Hut abnehmen und sagen, ich ehre dich, du bist ein Mann. Vor dem du den getadelt hast, hast du deine eigenen Sünden an Licht gebracht. Aber Jesus hat recht. Das sind Heuchler. Die verdecken und verschweigen ihre eigenen Sünden, ihre eigene Hurerei, ihr eigenes Lügen und Betrügen, aber fahren über andere her. Damit werden wir nicht vor Gott bestehen können. Und wenn wir unsere Augen auf Jesus richten, müssen wir an alles denken, was Jesus gesagt hat. Denn er ist das lebendige Wort. Er, der Satanas, ist nun beschäftigt, Tag und Nacht, mit den Sünden der Brüder. Ob er recht hat oder nicht. Der Satan kann auch beschuldigen und der Mensch ist unschuldig. Aber das ist sein faules Werk. Schlimmer als eine faule Kartoffel. Verklagt die Brüder. Möge Gott schenken, dass keine unter uns zu denen gehört und zu denen gezählt wird. Der nächste Punkt. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Hier wird uns gezeigt, wie wir den Teufel, den Satanas, überwinden können. Durch des Lammes Blut. Sie kennen ja die Geschichte von Martin Luthers Traum, dass der Satan zu ihm kam mit einer ganzen Liste seiner Sünden und sagen, du, weißt du, was hier geschrieben steht? Hast du das schon gelesen? Und der las, Tatsache, das sind ja meine Sünden. Da sagte, hast du noch mehr da? Ja, da kam mit der zweiten Seite. Alle seine Sünden aufgezeichnet. Dann kam er mit der dritten Seite. Und dann hatte er eine Feder mit roter Tinte. Dann hatte Luther drüber geschrieben, Strich gemacht. Das Blut Jesu Christi reinigt mich von allen Sünden. An der zweiten Seite und dritte Seite. Da hat der Satan wohl wie ein Hund den Schwanz zwischen die Beine getan und ist davongelaufen. Wir überwinden ihn mit des Lammes Blut. Welch ein Geheimnis. Und wie wunderbar. Und darum sage ich, der größte Schlacht, der größte Schock, den der Teufel bekommen hat, war, als das teure Blut floss. Da hat Jesus uns verkauft. Da ist uns das Heil zuteil geworden. Im 10. Vers heißt es, ich hörte eine große Stimme. Die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott, er ist nun verworfen. Er hatte vielleicht recht, uns zu verklagen. Luther sagte, ja, aber das Blut reinigt. Und da war der Satanas erschlagen. Was kann er mir sagen? Was kann er mir tun? Denken wir mal an die Geschichte in der Offenbarung als Johannes der Apostel. Die große Schar sah, angetan mit schneeweißen Kleidern. Da sagt der Engel zu ihm: Wer sind diese? Wo kommen sie her? Da sagt der Herr: Du weißt, ich weiß nicht. Er sagt: Die kommen aus großer Not und großer Trübsal. Ob die was wohl von des Satanas Zorn erlebt haben? Aber sie haben ihn überwunden. Sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Das teure Blut. Die Bibel sagt, in Sprüche 28, Vers 13, wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit widerfahren. Und wenn wir sagen, wir sind ohne Sünde, lügen wir. Die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sie aber bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und reinigt uns mit dem Blute Jesu von aller Ungerechtigkeit. Wie wunderbar ist das. Wenn wir, sagt Johannes, schreibt er, wenn wir im Lichte wandeln, wie Gott im Licht ist. Licht bringt Sachen ans Licht. Nicht, wenn wir im Dunkeln, im Geheimen wandeln. Wenn wir im Lichte wandeln, dann reinigt uns das Blut Jesu Christi. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir sie verleugnen und zudecken, bedecken, gar nicht. Aber wenn wir sie bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Erster Punkt, sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Zweiter Punkt, das Wort ihres Zeugnisses. Das Wort ihres Zeugnisses, das Zeugnis eines Christen, hat gewaltige Kraft. In aller Welt sind die Jehova-Zeugen sehr aktiv und tätig. Ich kann es nicht verstehen, sie sagen, es gibt keine Hölle, dann sollen sie uns ja in Ruhe lassen. Es keine Hölle gibt, warum sollen sie man sich darüber sorgen? Lass die Menschen leben, wie will. Und einige Christen sagen, ja, immer wieder stehen sie an unsere Tür und klopfen an. Auch an meine Tür haben sie geklopft. Sie sind einmal gekommen und nie wieder, trotzdem ich sie gebettelt habe und eingeladen habe, sie sollen bitte wiederkommen. Eine ganze Gruppe hat mich besucht, haben mich sozusagen bestürmt, aber wir gingen in unsere, haben sie in die besten Stube, haben wir uns gesetzt. Und dachte ich, so, nun ist meine Chance, meine Gelegenheit. Und habe mein Zeugnis gesagt. Ich habe ihnen gesagt, wie hochmütig ich war und stolz. Ich habe ihnen gesagt, wie ich Groll hatte in meinem Herzen, dass ich Menschen nicht vergeben konnte. Und habe meine Sünden aufgenannt, die Jesus mir vergeben hat und mich von befreit hat. Hab ihnen mein Zeugnis gegeben. Besonders vor der Erweckung, wie Gott mich durch seine Mühle genommen hat. Wie er die Welt in meinem Leben aufgedeckt hat. Mein Egoismus. Mein Götzendienst. Dass ich sagte, was werden Menschen von mir denken? Was werden Menschen sagen? Wie werden die Menschen über mich fühlen? Und dass ich nicht vor Gott stand, sondern vor Menschen. Und habe ihnen mein Zeugnis gegeben. Wie Gott durch seinen Heiligen Geist, Gottes Geist ist ja Heiliger Geist, der überführt uns von unseren Sünden. und wie er mich überführt hat, wie er mich am Kragen gefasst hat und dass ich als Prediger der größte Sünde war in der Gemeinde. Aber vor dem habe ich immer mit dem Finger gezeigt nach anderen Menschen. Und in Afrika sind wir ja primitiv und sagen, schau mal her, wenn ich jemand mit dem Finger zeige. Drei Finger zeigen zurück. Und der Daumen, der zeigt nach oben, nach Gott. Und sagt, Gott weiß, dass du dreimal so verwerflich bist als den, den du tadelst. Aber wenn man einen Splinter nimmt und rechnet, wie viel Splinter es in einem Balken gibt. Ich war mal in Deutschland, dann habe ich da in eine Versammlung die Menschen gefragt. Und dann hat eine mir gesagt, Millionen Splinter in einem Balken. Nun, ich habe das nicht nachgeprüft, werde es auch nicht tun. Aber ich dachte, was? So viel mal? Nimmt Gott es so viel ernster mit meinen eigenen Sünden? Sind die in Gottes Augen so viel schlimmer als die meines Bruders? Dann vergeht ein dem Mut, um einen anderen zu tadeln, ohne dass man zuerst seine eigenen vor seine eigene Tür gefegt hat. Und dann konnte ich diesen Jehova-Zeugen mein Zeugnis geben. Bezeugen, wie Jesus mich von meinen Sünden gerettet hat. Ich gab ihnen mein Zeugnis. Und dann flehte ich sie an, bitte kommt wieder. Ich war noch nicht fertig, da schauten sie schon auf die Uhr. Wenn ich darüber rede, kann ich lange reden. Wie mein Leben war. Und was Jesus für mich getan hat. Wie er mein Leben verändert hat. Wie er durch seinen Heiligen Geist begonnen hat. Der Malachi sagt, er wird die Söhne Levi reinigen, wie das Gold und das Silber im Feuer gereinigt wird. Er sagte, warte, sie können aber nicht weg, ohne dass sie was getrunken haben und Kuchen bekommen haben. Wir können ja nicht auseinandergehen als Feinde. Und dann wurde noch Kuchen und Tee gebracht, aber dann haben sie sich schnell aus dem Staube gemacht. Und bis zum heutigen Tag sind bald 30 Jahre und sie haben mich nie wieder besucht. Oft sage ich, ach, wenn ich sie doch nur wiedersehen könnte. Wieder ein Zeugnis zu geben von dem Wirken Gottes. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Und das Wort ihres Zeugnisses. Haben Sie ein Zeugnis? Hast du ein Zeugnis? Von dem, was Jesus getan hat? In Kapstadt war ein Mann, der Haare geschoren hat. Wie heißt das auf Deutsch? Und dann, der war ein Christ, hat eine Gemeinde ihn eingeladen, er sollte doch die nächste Woche sein Zeugnis geben. Hat er denn auch freundlich angenommen? Die nächste Woche ließ er sie wissen, es tut mir leid. Ich kann nicht mehr. Er hatte sein Zeugnis niedergeschrieben und im Schrank gesteckt. Und lange liegen lassen. Und als er es nun herausholte, war eine Maus hineingekommen und hatte das Stück Papier zerfressen. Sag ich, ich kann mein Zeugnis nicht geben. Ja, solche Zeugnisse, die nur Futter für die Mäuse sind und die Ratten, sind nicht gut genug. Und die zerfressen werden können. Aber ein lebendiges Zeugnis, nicht was man sich ausdenkt und kluge Worte, sondern schlicht und einfach, was Jesus in unserem Leben getan hat. Wie er uns neu gemacht hat. Wie er uns unsere Sünden vergeben hat. Wo wir gesteckt haben. Was wir falsch gemacht haben. Das Wort ihres Zeugnisses. Dadurch werden Menschen gesegnet. Wir hatten unseren Bruder aus Frankreich bei uns. Ben Jekle war ein junger Mann. Sein Vater war Prediger. Und als er ein junger Bursche war, sagte, nein, den Weg will er nicht gehen. Der Vater ist zu gesetzlich. Der Vater ist zu extrem. Er will hinaus in die Welt. Und dann hat sein Vater gesagt, gut, dann geh in die Welt. Aber ich befehle dich in Gottes Hand, überlass dir Gott. Eine lange Geschichte kurz zu machen, war auf dem Motorrad nachts und fuhr schnell. Fast zur Mitternachtsstunde, nicht? Und da kommt ein Auto von der anderen Seite auch und ohne Licht. Er hat seine Lichter ausgemacht, das Auto auch, was junge Burschen alles tun können. Und ineinander gestoßen. Er müsste es einmal einen Tag erzählen. Er sagt, da stand sein ganzes Leben vor ihm, alle seine Sünden. Das geschieht viel mit Sterbenden. Plötzlich wie ein Mann, der säuft, die ganzen Sünden vor ihm. Und er sagte, es war schrecklich, nicht nur, dass sie vor ihm standen, wenn sie vor ihm wie ein Video, wie ein Film vor ihm kamen, hatte er sogar das Gefühl, wie damals, als er gelogen hat, als er gestohlen hat. Er sagt, das Gefühl wurde wieder wach in ihm. Da hat er geschrien zu Gott und gesagt, Herr, verzeih mir. Er wollte nicht mal eine Operation, hatte Angst, dass wenn sie ihn betäuben, dass er nicht wieder wach wird. Und das Erste, als er zu sich kam, sagte, ich will meinen Vater sehen. Ich muss zu meinem Vater und sagen, Vater, vergib mir, ich habe gesündigt. Darauf, auf den Zeitpunkt konnte er nicht warten. Vater, ich habe gesündigt. Und Gott war ihm gnädig und hat den Vater erhalten bis den Punkt und war ihm gnädig, dass er nicht so verloren in die Verdammnis gefahren ist. Hatte seine Sünden bekannt. Hatte geweint. Gesagt, Papa, vergib mir, bitte vergib mir, ich habe gesündigt. Ging seine eigenen Wege. Der alte Mann, der verstand ihn ja nicht, gönnte ihm nicht die Freiheit, war zu extrem. Er wollte doch auch das Leben genießen, gute Zeiten haben. Und dann kam die Stunde. Dann habe ich gesagt, in Südafrika bei der nächsten, so Gott will, Jugendkonferenz. Würden wir uns freuen, wenn er da dabei sein würde. Wir hatten eine Beerdigung neulich von einer Schwester, die erschossen ist. Die Menschen sterben, wer nicht von AIDS umkommt, das ist schlimm, wird ermordet. Und dann hat er am Grab sein Zeugnis gegeben. Ein Zeugnis hat eine große Kraft. Den Menschen zu sagen, was Jesus Christus schaffen kann in unserem Leben. Dass er uns nicht nur vergeben kann, sondern auch befreien. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist auch was. ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Und wie lieben wir nicht unser Leben? Es fällt uns schwer, uns selbst zu verleugnen. Es fällt uns schwer, das, was wir lieben, zu verlassen. Wie der reiche Mann, der reiche Jüngling, als Jesus sagt, verlasse alles, folg mir nach, gib's den Armen. Da konnte er nicht, hatte Jesus den Rücken gekehrt, ist weg. Wer sein Leben erhalten wird, wird's verlieren. Wer es aber verliert um Jesu Willen, wird's finden. Wenn irgendein Mensch sein Leben retten will, behalten will, so wahr wie es ein Gott im Himmel gibt, wird er es verlieren, sonst wäre Gott ein Lügner. Aber wer es verliert, sich beugt und sagt, Herr, ich bin bereit, es fahren zu lassen, der wird es finden. Aber wer daran hält, kommt dabei um. Und der wird es verlieren. Können wir von den Muslims lernen. Für die ist es eine Ehre, wenn sie den Jumbo nehmen können und ins Gebäude hineinfahren, sich töten. Sagen wir, wenn Helden sein im Jenseits. Die werden keine Helden sein, die brennen in der Hölle jetzt. Aber wer Jesus folgt, der wird ein Held sein. Der Herr Jesus hat gesagt, da ist keine. Der Vater, Mutter, Frau oder Kinder oder sein Eigenleben verlässt um eines Namens willen, der das nicht reichlich wiederbekommt. Irgendetwas um Jesu Willen verlässt, der wird es hundertfältig wiederbekommen in dieser Welt und das ewige Leben im Jenseits. Wir sind Doktoren und dumme Leute, wenn wir die Worte Jesu Christi nicht folgen und sie annehmen. Sie haben ihr Leben nicht geliebt, sondern einfach alles auf den Altar gelegt, auf den Altar Gottes. Herr, ich gebe es dir, es gehört dir, ich halte nichts zurück. Nicht wie Ananias und Saphira. Sie benahmen sich, als ob alles dort war. Aber einiges hatten sie versteckt. Und dann Petrus, Ananias, du lügst nicht uns, sondern Gott. Es war ja alles dein. Du hättest alles behalten können. Hättest tun und lassen können, was du willst damit. Aber warum hast du gelogen? Du benimmst dich, als ob. Dabei hast du was versteckt. Und die Frau ging mit ihm ins Verderben nach 3 Stunden. Wurde sich eins mit ihm und sagt, wir machen das nur so, als ob. Aber etwas zurückgehalten. Sie liebten einiges noch. Möge Jesu Christ unsere erste Liebe sein. Dass er uns mehr bedeutet als Fleisch und Blut und unser eigen Leben, unsere eigenen Ideale, Gefühle, Wünsche, Ziele, alles auf den Altar Gottes tun. Keiner soll so töricht sein wie der reiche Jüngling und sagt, das kann ich nicht, wo ist er heute? Vielleicht sind es schon tausende Jahre, dass er dort brennt. Und dass es ihm leid tut, weil er so töricht war. Aber Jesus sagt, kein Glas Wasser, das du einem Menschen gibst, um meines Namens willen, wird ohne Lohn sein und ohne Lohn bleiben. Da sollten wir gerne alles fahren lassen und unser Leben nicht lieben. Es eine größte Freude und Herrlichkeit sein, es alles Jesus zu geben, Jesu Eigentum zu sein, nur für ihn zu leben. Nun zum Schluss möchte ich noch zwei Geschichten erzählen. Als wir abflogen, meine Frau und ich, dies mit auf diese Reise, den Morgen kam ein 17-jähriges Mädchen an. Erweckung ist etwas Wunderbares. Wenn Gott wirkt, nicht der Mensch, der ist im Hintergrund. Wenn Gott organisiert, wenn Gott plant, wenn Gott wirkt, kommt ein 17-jähriges Mädchen vor unserem Abflug auf Sisabantu an, bei meinem Haus, ein schwarzes Mädchen. Sie war ganz in der Welt, wie eine Modepuppe. Alles geschminkt und was. Die Haare, die Schwarzen haben ja kurze Haare, dann nehmen sie Band, die in der Welt so wie Zau, wie Hexen, und binden das und flechten das mit den Haaren zusammen. Haben sie lange Haare. Es sieht eigentlich scheußlich aus. Aber in der Welt, je scheußlicher es ist, desto besser. Und die hatte diese langen Haare. Oft dachte ich, Mensch, wenn ich mal ein Kind sagen sollte, du musst solche Haarfrisur haben oder du musst so aussehen, dann würde ich vor Gericht gezogen werden, dass ich so unhuman bin, so hart, was welch eine Schande wäre das. Und in solch einer Hose herumgehen, die so zerrissen ist, so die Fetzen hängen und was nicht. Aber es ist modern. Was tut man? Je verrückter, desto besser. Und so war dieses Mädchen. Und die hatte die engsten Hosen an. Fast jede lustvolle Mann, aus Augen würden sie folgen. Die schauten sie nach. Man staunt sehr oft, dass die nicht platzen. Es muss gutes Material sein. Unsere Männerhosen sind nicht so gemacht. Die reißen gleich. Aber die Frauen, wie sie hineinkommen und herauskommen, weiß ich nicht. Dein Geheimnis, ich muss mal meine Frau fragen, dass sie es mir verrät, wie das gemacht wird. Ob man sich erst mit Öl beschmiert, dass gut rausgeht. Aber so war sie. Wenn sie sich bewegte, sah man alles, den Hinten, alles. Wenn jemand mit ihr sprach, sagte sie, damit will ich nichts zu tun haben. Schweig. Aber vor vielen Jahren, als kleines Kind, kam sie zu den Jugendversammlungen. Aber komm mir nicht zu nahe. Ich lebe mein eigenes Leben. Es gehört mir. Und die Frauen sagen, es ist mein Bauch. Ich kann mit dem machen, was ich will. Und da kam sie an. Ich sage, junges Mädchen, was willst du hier? Sie sagt, Gott hat mich gesandt. Gott? Gott? Wo hast du den gesehen? Ja, ich war in Durban. Ich lebe nun in Durban. Ich bin weg vom Elternhaus. Bin ausgeflogen. Will mein eigenes Leben leben in der Großstadt. Nicht da einfach zu Hause auf der Farm. Arm und primitiv. Das moderne Leben will ich genießen. Sie sagt, ich war in meinem Raum und plötzlich war eine Stimme. Die rief mich bei Namen und sagt, du gehe jetzt nach Sisabantu zur Missionsstation und mache Frieden mit Gott. Durch Jesus Christus. Bringe dein Leben in Ordnung mit Gott. Sie sagt, ich schaute herum. Da war niemand im Raum. Da dachte sie daran, die Stimme kommt von oben, schaute nach oben. Sie sah nur die Decke. Da war kein Mensch. Sie sagt, eine Furcht kam über sie. Eine Gottesfurcht. Sie sagt, das ist der Weg für dich. gehe dorthin. Und dann, sagt sie, kamen die Sünden vor ihr. Und dann sagt die Stimme, vergiss deine Haare nicht, schere die ab und ziehe die Hosen aus. Und als sie ankam, kam sie mit geschorenen Haaren und mit einem Kleid. Ich muss hier sagen, ich predige nicht gegen Hosen. Haben Sie mich mal schon gehört, dass ich von Hosen, über Hosen predige? Ich hatte schon ein Mädchen für 6 Monate in meinem Haus. Das ist meine Frau, ich kann sagen. Was, nicht 6 Monate? Ein Mädchen von Europa mit Hosen. Nicht einmal habe ich ihr gesagt, hier ziehst du keine Hosen an. Das tun wir nicht. Sie können kommen, wie Sie wollen, auf der Missionsstation. Wir predigen nicht über Hosen. Aber hier kommt sie an und sagt, Gott hat mir das gesagt. Gott hat's befohlen. Und darum, und ich rief heute an, ich hatte vergessen, wie alt sie war, habe gefragt, wie alt ist sie? Waren sie 17 Jahre. Und die ist auf Sisabantu und bringt ihr Leben mit Gott ins Reine. Aber eines muss ich sagen, ich verkündige, stellt euch nicht der Welt gleich. Wir dürfen nicht so sein wie die Welt. Und es ist tragisch, wenn man die Menschheit anschaut und da ist kein Unterschied zwischen Welt und Gotteskind. Dann stimmt da etwas nicht. Wir sollen uns der Welt nicht gleichstellen. Muss ein Unterschied sein. Wenn man anschaut, dann kann man sehen, ist ein Christ, das ist ein Heide. Aber wenn die Christen wie die Welt sind. Einer sagte mir, du Erlo, Gott sieht nicht den Leib an. Er sieht nur das Herz an. Ich sage, gut, du kannst auch nackt herumgehen. Er schaut nur das Herz an. Aber leider sind da Männer, die den Leib anschauen. Das war vor dem wir abfuhren, um nach Europa zu kommen jetzt. Nun die zweite Geschichte. Augenblicklich haben wir ein Team, der in Mosambik war, und dann Malawi, Sambia. In Malawi war eine schwarze Kirche und Gott begann zu wirken. Die füllte sich. Vor ihm waren viele leere Stühle. Und dann begann Gott zu wirken. Bald war kein freier Stuhl mehr. Sie standen. Und es war wie Erweckungsluft. Und dann plötzlich eines Sonntags merkte der Prediger, oh, da sind ein paar freie Stühle. Den darauf folgenden Sonntag waren da noch mehr. Den dritten Sonntag noch mehr. Der Prediger rief die Ältesten und er sagt, die Erweckung hat gestoppt. Wir werden jetzt wenige und nicht mehr mehr. Es ist traurig, wenn die Gemeinde Gottes nicht wächst. Wir waren an einem Ort, da hat der Prediger gesagt, er weiß von keiner Gemeinde im Land, die wächst unter den Gläubigen. Trauriger Zustand, wenn es so ist. Weil in Malawi, da ging das Werk voran. Die Kirche war zu klein. Und plötzlich sieht ein paar leere Plätze. Nächsten Sonntag noch mehr. Dann noch mehr. Da rief, konnte es nicht mehr lange, länger ertragen. Da rief er seine Vorsteher und sagt, Männer, seht ihr, das Wirken Gottes hat gestoppt. Die Erweckung geht nicht mehr weiter. Wir versammeln uns jeden Morgen vor der Arbeit und haben eine Gebetsstunde. Wir Ältesten der Gemeinde. Und beginnen morgen früh. Jeden Tag vor unserer Arbeit kommen wir zusammen und beten, dass Gott doch wieder wirken wolle. 3 Wochen lang haben sie es gemacht, jeden Tag vor der Arbeit. Den 3. Sonntag kommt eine der Vorsteher zu ihm und sagt: Lieber Bruder, ich denke, wir hören auf, dass wir jeden Morgen eine Gebetsstunde haben. Jeder kann bei sich zu Hause beten. Und der Prediger, der ein außergewöhnlicher Mann ist, der sagte: Keinesfalls, auf keinen Fall. Wir kommen jetzt 2-mal am Tag zusammen. Gut, wenn Prediger solchen Mut haben. Ist oft nicht leicht, die werden ja bezahlt. Und wenn es nicht nach ihrer Pfeife tanzt, können sie ihn ja entlassen. Aber Gott sei Dank, dass es hier und dort noch einige Männer gibt, die ein geistliches Rückgrat haben. Er sagt so: Von morgen früh versammeln wir uns vor den Gottesdienst, vor die Arbeit und den Nachtdienst. Gleich bei der ersten Gebetsstunde zerbrach dieser Mann und feinte. Und sagt: Brüder, ich habe gesündigt. Mein Nachbar, der neulich gestorben ist, ließ mich zu sich kommen, als auf Sterbelage lag. Und sagt: Bruder, ich vertraue dir. Ich werde sterben. Meine Frau bleibt allein zurück. Wirst du so freundlich sein und alle meine Kühe verkaufen und das Geld dann zur Bank nehmen für meine Frau, dass sie was hat, wenn ich nicht mehr da bin? Sag: Gut, das mache ich. Der Mann starb. Er hat alle seine Kühe und Kälbe und Bullen verkauft. Und dann hat er das Geld genommen und ging zur Bank. Und als er es einbezahlte, da dachte er: Ach, wenn ich so etwas für mich nehme, das wird doch keiner merken. Das wird doch keiner sehen. Nur ich weiß es. Ich habe es ja auch für ihn verkauft. Nun, dann nahm er einiges von dem Geld zurück in seine Tasche und nahm es für sich. Kann man verstehen, dass ihm die Lust beim Beten verging. Und dass er sagt: Jeder kann zu Hause beten. Gott sei Dank für den Prediger, der sagt: Auf keinen Fall. Jetzt beten wir morgens und abends. Nach der Arbeit kommt ihr auch. Gleich die erste Gebetsstunde hat sein Herz zerbrochen. Und er sagte: Brüder, ich bin ein Dieb. Ich habe gestohlen. Er hat mir vertraut. Er hat gefragt, ob ich bereit wäre, sein Vieh, seine Kühe zu verkaufen und das Geld für seine Frau zur Bank zu nehmen und das, was sie hat. Und ich habe von dem gestohlen. Vergib mir bitte. Betet für mich, dass Gott mir das vergibt. Und als er seine Sünden bekannt hatte, fing der nächste Älteste an. Sagt: Brüder, auch bei mir ist da was, was nicht in Ordnung ist. Und weinte. Dann der dritte. Bis zum letzten ging's wie ein Feuer. Und ein jeder bereinigte sein Leben. Dachte: Auch bei mir sind da Sachen, die nicht stimmen. Und die möchte ich jetzt bekennen. Betet für mich. Und so ging es durch die ganze Reihe. Sie versammelten sich tagtäglich. Den nächsten Sonntag war kein freier Stuhl, kein freier Platz in der Kirche. Sie haben gestanden. Da wirkte der Geist Gottes wieder. Gottes Geist ist Heiliger Geist. Gottes Sache wird nicht von Unreinem und nicht vom Weltlichen und nicht vom bösen Geist getrieben, sondern vom Geiste Gottes, der heilig ist und der die Wahrheit ist. Und wenn Sünde hineinkommt, dann hört die Erweckung auf. Dann gibt es keine Erweckung mehr. Und dann kommen auch keine Menschen zum Glauben. Dann wächst das Werk Gottes nicht mehr. Stillstand ist Rückgang. Und dann können wir nur Verkläger unserer Brüder werden. Damit beschäftigen wir uns dann. In unseren eigenen geistlichen Hochmut dünken wir uns besser als andere und fahren über sie dahin. Aber schaut sie an und schaut ihre Kinder an und schaut ihre Häuser an. Schämt man sich, dass sie sich Christen nennen? Jesus ist der Siegesheld. Und sein Sieg soll auch in unserem Leben offenbar werden. Jesus ist für die Sünde gestorben am Kreuz. Darum hat er sein Blut vergossen. Und die Sünde soll unsere, das Blut soll unsere Sünden wegwaschen, reinwaschen. Wenn sie blutrot ist, weiß als Schnee. Und wenn das geschehen ist, muss da ein freies Zeugnis sein, das aus unserem Leben fließt. Und aus Dankbarkeit für Jesus Christus, für das, was er getan hat und den Sieg, den er errungen hat, sollten wir unser Leben nicht lieben, bis in den Tod, sie freudig und freiwillig unser Leben ausschütten auf den Altar Gottes. Nur für ihn. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein heilig Wort. Wir danken dir, dass du uns heute Abend wieder daran erinnert hast, dass es ein großer Kampf gibt. Dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen sollen. Wir danken dir für deinen Sieg. Hättest du nicht gesiegt, wären wir verloren und verdammt für Zeit und Ewigkeit. Aber wir danken dir, dass du uns das Heil gebracht hast in dieser Welt. Es ist böse Zeit. Der Teufel weiß, dass die Zeit gut ist und er wütet. Aber wir danken dir, dass auch wenn groß List und viel Großmacht und viel List sein grausame Rüstung ist, ein Wörtlein kann ihn fällen, weil du ihn besiegt hast am Kreuz auf Golgatha. Wir danken dir dafür, Herr, und schenke, dass auch wir zu denen gezählt werden, die überwinden durch das Blut des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses und die, die ihr Leben nicht lieben, bis in den Tod und also kompromisslos hindurchgehen können durch die ganze Sippe, koste was es wolle, ob man gerühmt oder getadelt, gelobt oder verdammt wird, dass das keine Rolle spielt. Denn bei uns geht es nicht um Ruhm, nicht um Geld, nicht um Welt, sondern um Jesus Christus, der sein Alles für uns gegeben hat. Und darum sollte es unsere größte Freude sein, dass wir alles fahren lassen und dir folgen. Bis in den Tod.